Meine Vision ist, dass wir uns selbst überflüssig machen und dass es uns irgendwann nicht mehr braucht. Ich fände es schön, wenn es irgendwann ein Thema ist, über das gar nicht mehr so explizit berichtet werden muss oder das gar nicht irgendwie bestimmt gelabelt werden muss und dass es einfach Teil des Programms ist, immer und immer sein wird. Und das ist am Ende meine Vision. Das hört sich vielleicht für viele unambitioniert an, aber ich finde, wenn wir nicht mehr über Diversity sprechen müssen, dann haben wir einiges erreicht und dann ist es einfach gelebt im Leben insgesamt, aber auch in Unternehmen und auf Events wie dem OMR-Festival.
Wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst. Ein Podcast über die Reise zum Entdecken deiner Einzigartigkeit. Hier erfährst du alles, wie du mit deiner Persönlichkeit unverwechselbar wirst, deine Mitmenschen begeisterst und inspirierst. Dein Potenzial liegt in dir. Mache es sichtbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkungsvoll. Heute dreht sich alles um die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien und auf Bühnen. Die Zahlen sind ernüchternd. Nur eine von vier SpeakerInnen auf deutschen Bühnen ist eine Frau. In Nachrichtenformaten kommen vier Männer als Experte auf eine Frau. Frauen sind in der Öffentlichkeit, in Medien und auf Bühnen weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Nicht, weil sie weniger zu sagen hätten, sondern weil sie seltener gefragt werden oder sich seltener trauen oder meinen, erst 150% abliefern zu müssen, bevor sie überhaupt Ja sagen. Warum bleiben so viele kompetente Frauen unsichtbar? Und was braucht es, damit sie gehört und gesehen werden? Es geht heute um Mut, um Macht und um Mikrofone. Und darum, wie wir Räume schaffen, in denen Frauen nicht nur eingeladen werden, sondern sich selbstbewusst zeigen. In dieser Folge spreche ich mit einer Frau, die diesen Weg selbst geht und ihn für andere ebnet. Sie ist Geschäftsführerin von OMR, einer der bekanntesten Digitalunternehmen Deutschlands, Initiatorin der Diversity-Initiative OMR 50/50 und Vordenkerin. Ihre Vision: Gleichberechtigung in der Arbeitswelt und eine 50/50-Geschlechterverteilung in den Führungsetagen. Sie weiß, Sichtbarkeit ist eine Entscheidung und eine Verantwortung. Was muss sich also ändern? Diese Folge ist für dich, wenn du führen, wirken und sichtbar sein willst. Herzlich willkommen, Isabel Gard.
Hallo, liebe Ina, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön, Isabel. Es ist ja gerade wirklich auch noch spannend für dich, vielleicht so in den Zeiten danach. Die OMR ist gerade gelaufen. Schwelgst du noch in Erinnerung?
Tatsächlich komme ich frisch aus dem Urlaub und bin jetzt so erholt und mein Kopf wieder so frei, dass die Erinnerungen so ein bisschen weiter in Ferne gerückt sind. Aber natürlich gibt es den einen oder anderen Moment, an den ich natürlich gerne zurückdenke.
Was waren so die Highlights, wenn du sagst, so den einen oder anderen Moment? Was ist wirklich noch so in deinem System, wo du noch rückblickst und denkst, so, wow, das war so genial?
Natürlich 50/50 auf den großen Bühnen. Das war das erste Mal, dass wir das 50/50-Programm, das ja sonst auf der 50/50-Stage stattgefunden hat, auf die großen Bühnen integriert haben. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass die Hallen da proppenvoll waren und wir auch Bühnen mit irgendwie 5000 Leuten davor rocken können. Und dann meine beiden Side-Events, das war zum einen mein 50/50-Brunch und dann auch noch ein Dinner. Und das waren einfach sehr schöne Events mit sehr schönen Begegnungen, wo man gerne dran zurückdenkt natürlich.
Ja, ich glaube, wir dürfen die ZuhörerInnen nochmal reinholen. Wir sprechen jetzt schon so selbstverständlich von dieser 50/50-Initiative, 50/50 überall. Magst du uns nochmal erklären, was hat es damit genau auf sich? Und du bist ja wirklich die Initiatorin von dieser Initiative. Wie ist das entstanden?
50/50 ist entstanden 2018. Ich begleite OMR seit 2013, arbeite aber Vollzeit seit 2017. Das heißt, ich habe schon ein Jahr bei OMR gearbeitet. Und dann kamen tatsächlich bei mir so ein paar Gedanken auf, was können wir denn da machen, damit wir ein paar mehr Frauen auf die Bühnen bekommen und auch in den Podcast. Und eine Kollegin, Heidi, die tatsächlich aber nicht mehr bei OMR ist, hatte ähnliche Gedanken. Die kam eher so aus der theoretischen Richtung und ich aus der praktischen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was könnte das denn sein? Und haben 2019 den ersten Versuch gestartet und gesagt, komm, wir schauen mal, wie wir die Themen Gleichberechtigung, Gleichstellung, Frauen in Führungspositionen und so weiter auf dem Festival repräsentieren können und hatten da so eine kleine Masterclass mit 250 Leuten und haben geschaut, ob das überhaupt das passende Thema für unsere Zielgruppe ist, weil es ja doch eher auf Digitalisierung, Online-Marketing und so weiter ausgerichtet ist. Und vor dieser Masterclass haben einfach, der Raum war proppenvoll und es haben noch mehr Frauen davor gewartet und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben einen Nerv getroffen, wollten das 2020 größer machen und dann kam Corona und wir mussten natürlich erstmal alles wieder, alles pausieren und haben dann überlegt, okay, das Thema ist so wichtig, eigentlich wollen wir das gar nicht nur 2 Tage im Jahr denken, sondern 365 Tage im Jahr. Und so kam es dazu, dass wir OMR 50/50 als Marke kreiert haben, gesagt haben, wir machen einen Podcast zu diesem Thema, wir haben einen Newsletter, der wöchentlich rauskommt, wir machen unterjährige Community-Events und haben dann 2022, als das Festival wieder stattfinden konnte, unsere eigene Bühne rund um die Themen Gleichstellung, Gleichberechtigung, Diversity auf die Beine gestellt. Und so kam eins zum anderen. Und ich habe es eben schon gesagt, seit diesem Jahr waren die 50/50-Themen Inhalte auf den großen Bühnen. Und das ist am Ende auch mein Ziel. Ich will diese Initiative, dass wir uns selbst überflüssig machen, damit es dieses Thema gar nicht mehr braucht und wir gar nicht mehr so viel darüber sprechen müssen. Aber leider ist das noch ein weiter Weg. Aber der erste Schritt in die richtige Richtung, sodass es das große Publikum erreicht.
Ja, du hast gesagt, dieses Mal war es mit auf der Hauptbühne. Wie seid ihr denn in der Vorbereitung oder auch in der Auswahl vorgegangen? Also habt ihr jetzt gesagt, okay, wir machen auch nur 50% Männer und Speaker und dann müssen die anderen 50% Frauen auf Biegen und Brechen Frauen sein? Ich frage mal so provokativ. Oder wie wurde ausgewählt und wie wurde das dann gelebt?
Bei 50/50 ist es tatsächlich so, dass wir mehr Frauen auf den Bühnen haben als Männer, weil Frauen natürlich automatisch mehr für diese Themen stehen, die wir dort bespielen, was auch einerseits schade ist, ne, weil ich hätte natürlich auch gerne Männer, die über diverse Teams sprechen, die über Frauen in Leadership sprechen und wie wir da zu 50/50 kommen. Und generell ist es so, dass wir sehr auf Themen und Trends schauen und dann schauen, wer passt dazu. Das wird meistens organisch schon 50/50. Wir achten aber trotzdem auch natürlich sehr darauf, dass wir da nicht nur Panels mit Männern haben. Aber tatsächlich sind wir in den Köpfen und da freue ich mich sehr, weil auch 50/50 natürlich jetzt im Team Auswirkungen hat, so weit, dass sich kein Mensch mehr trauen würde, bei uns im Team da ein reines Männerpanel zu machen und da automatisch mitdenkt, ne, wir haben schon 2 Männer, welche 2 Frauen können wir dazu noch platzieren? Und so ist das meistens natürlich ein Weg, der sich so ergibt, aber auch sehr themengetrieben ist am Ende, ja.
Ja, da seid ihr auf jeden Fall schon weit fortschrittlicher als in den Medien. Da ist es ja tatsächlich immer noch so, dass auf eine Expertin 4 Männer kommen. Na. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Was mich interessiert, natürlich auch dein Engagement und deine Leidenschaft für das Thema. Ich hatte in einem vorherigen Interview gelesen, dass du ja unter anderem Informatik studiert hast und dort auf 4 Frauen 40 Kommilitonen gekommen sind. War das so auch vielleicht der Anfang von deiner Vision, dass sich was ändern muss? Oder ja, wo hat es bei dir angefangen?
Ja, das ist immer so super schwer zu sagen, weil als ich noch Informatik studiert habe, habe ich das einfach als gegeben hingenommen. Und da hatte man eher noch so dieses, da ist schon eine Frau, mal gucken, ob ich es da auch hinschaffe. Oder ich bin die einzige Frau, sollte da noch eine dazukommen? Da hatte man eher noch so diese Ellbogengedanken, die ich jetzt auf gar keinen Fall mehr habe, wo ich auch weiß, so umso mehr wir sind, umso besser ist es und umso mehr kann ich auch meine Themen und Meinungen vertreten. Weil man ja doch merkt, dass Frauen da doch mehr oder gemeinschaftlicher denken bei vielen Themen, gerade auch bei vielen weichen Themen. Und so war es, dass das Informatikstudium schon vorbei war und ich im Nachhinein so ganz oft gemerkt habe, boah, da waren so viele Situationen, die einfach überhaupt nicht cool waren, aber ich war noch so jung, dass ich da gar nichts erwidern konnte und auch überhaupt nicht schlagfertig genug war und auch viel zu schüchtern, da in diesen Situationen was zu sagen. Und so kam das erst eigentlich über die Jahre, dass mir das so bewusst geworden ist. Und in unserem Podcast haben wir da auch mit den unterschiedlichsten Frauen drüber geredet, die alle ähnliche Situationen geschildert haben und auch gesagt haben, so, boah, da waren so viele Sachen, die einfach gar nicht okay waren, aber ich hatte auch überhaupt noch nicht die Wörter, um auszudrücken, was da falsch gelaufen ist. Und jetzt hat sich die Sprache ja auch so doll weiterentwickelt, dass man diese Situationen erst benennen kann. Und so kam das bei mir echt erst so 2017, 18, dass ich gemerkt habe, okay, da gibt es ein Ungleichgewicht, dass ich mir viele Gedanken drüber gemacht habe, warum haben wir so viele Männer auf den Bühnen und warum sagen die Frauen auch so oft, nee, mein männlicher Co-Gründer kann das viel besser als ich oder nee, ich will nicht vor so vielen Menschen sprechen. Und das waren so die Momente, die bei mir den Stein ins Rollen gebracht haben.
Also es ist ein Bewusstsein, das sich verändert hat. Du bist ja mittlerweile Geschäftsführerin bei einem der bekanntesten Digitalunternehmens Deutschlands. Was würdest du denn sagen? Was hat dich persönlich auf deinem Weg am stärksten geprägt? Waren es die Begegnungen oder auch von den Dingen, die du gerade geschildert hast und dann hat sich das Bewusstsein langsam etabliert oder wie war die Entwicklung bei dir?
Zum Thema Gleichberechtigung meinst du jetzt? Ja. Oder insgesamt? Ja. Ja, es war wirklich auf jeden Fall die Begegnung. Es waren dann auch immer mal Kommentare, wo man dann doch schlagfertiger wurde und gemerkt hat, so, das ist gerade nicht okay und ich sag da jetzt auch was. Und dann auch Situationen, wo ich gemerkt habe, dass andere Leute ungerecht behandelt werden, wo ich einfach sehr intrinsisch motiviert dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt für diese Person einstehen, weil ich Ungerechtigkeit immer sehr schwer nur aushalten kann. Und das sind dann so Kleinigkeiten wie im Meeting unterbrechen oder genau dasselbe nochmal wiederholen. Ich glaube, das kennen wir alle als Frauen. Und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. Und dann trifft man natürlich auch auf Leute und vor allem auf Frauen, die schon viel weiter sind als man selbst und diesen Prozess halt schon viel früher durchgemacht haben oder viele, die auch Mütter werden und merken, da stimmt was nicht, sobald ich diesen Schritt mache. Und viele, die auch auf Instagram aufklären. Und da bin ich auf viele Personen gestoßen, die mit denen ich mich ausgetauscht habe und die mir dann noch viel mehr berichtet haben. Und diese Ungerechtigkeit konnte ich dann nicht mehr aushalten und dachte, okay, was kann ich selbst tun? Und so kam eins zum anderen.
Du hast gerade ein Beispiel gesagt, zum Beispiel, dass viele Frauen sagen, nee, mein Kollege, mein männlicher CEO kann das viel besser oder wie auch immer. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, das sind Glaubenssätze und Erziehung. Wir sind natürlich oft auch anders aufgewachsen als zum Beispiel unsere Brüder oder KommilitonInnen oder Mitschüler, die ja doch sehr viel lauter, selbstbewusster waren. Als Mädchen hört man ja doch oft so, ja, sei lieber still, sei zurückhaltend, benimm dich. Und da hat man gar nicht so dieses Selbstbewusstsein, so auf einer Bühne zu stehen und den Raum für sich einzunehmen. Und das lernen Jungs dann doch unbewusst stärker als Mädchen. Und das ist eine Sache natürlich. In Startups ist es ganz oft so, dass sich Gründer und Gründerinnen ja die Jobs aufteilen und der eine steht dann für Sichtbarkeit und die andere für das Operative im Hintergrund und hält das Team zusammen. Das kommt natürlich auch oft dazu und das sind dann halt auch öfter die Männer, die diesen Job einnehmen, wo wir aber dann sagen, hey, aber die Frau ist für das Marketing verantwortlich, wir wollen die auf der Bühne haben. Und wie können wir diesen Auftritt für dich so angenehm wie möglich gestalten? Sei es, wir machen anstatt einer Keynote ein Interview und du kriegst die Fragen vorab, kannst dich gut darauf vorbereiten und stehst nicht alleine auf der Bühne. Oder wir machen ein Panel mit anderen Gründerinnen, die du schon kennst und wo du weißt, du fühlst dich wohl. Und so haben wir versucht, das Ganze zu drehen. Tatsächlich hat sich es aber nach Corona eh auch so gewandelt, dass super viele Frauen Lust auf Bühne haben und auf Sichtbarkeit. Und das ist ja eine schöne Entwicklung, die...
Oder was hat Corona damit zu tun, frage ich mich.
Ich glaube LinkedIn tatsächlich, dass viele da auf LinkedIn sichtbarer geworden sind und gemerkt haben, sie können den Raum einnehmen und okay. Sichtbarkeit schadet nicht, sondern sie hilft in den meisten Fällen sogar. Und ganz viele haben ja in so 2020, 2021 angefangen mit LinkedIn zu experimentieren, Philipp und ich tatsächlich auch. Und da hat man schon dann einen Shift gemerkt zu 2022, wo dann wieder unser erstes Festival war, dass sich auch sehr viel mehr Frauen selbst platziert haben.
Ach, das finde ich ja spannend. Du hast gerade auch gesagt, dass ihr an den Rahmenbedingungen etwas geschraubt habt. Also zum Beispiel dann im Interviewformat oder nicht unbedingt halt die 20-minütige Keynote. Wie wichtig ist das deiner Meinung nach, also auch den Frauen dieses Angebot zu machen und auch, ja, wird das bleiben oder ist das quasi so ein Übergang, dass sich die Frauen erstmal trauen und dann eben merken, wie du auch gesagt hast, ich kann den Raum einnehmen, ich kann den Raum halten und jetzt kann ich auch den Schritt weitergehen?
Ich glaube, es ist wichtig, da individuell auf Persönlichkeiten einzugehen, weil nicht jeder und Männer eingeschlossen ist die Persönlichkeit, die so eine Bühne erobert und frei sprechen kann und da die besten PowerPoint-Slides der Welt hinzaubert. Und dann ist ein Interview genauso werthaltig und auch genauso inhaltsstark wie eine Keynote, wenn man das gut vorbereitet. Von daher bin ich immer Fan davon, auf die Personen einzugehen. Aber ich merke auch selbst, dass man an seinen Aufgaben wächst und dass man sich von Panel zu Interview zu Keynote hangeln kann und dann auch, wenn man über seinen Schatten springt, auch mal eine Keynote gut rocken kann, wenn man sich das vorher nicht gut zugetraut hat.
Ich habe ja auch viel mit Vorständinnen, CEOs oder GeschäftsführerInnen zu tun und gerade das sind extrem kluge, extrem kompetente und erfolgreiche Frauen. Und warum trauen gerade die sich so wenig zu? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ist das so?
Ja, also tatsächlich sind das so meine Erfahrungen, dass es wirklich sehr erfolgreiche Frauen sind, die dann doch eventuell so diesen Glaubenssatz hat, reicht das jetzt? Also das ist natürlich auch der Antreiber, der sie dahin gebracht hat. Und meiner Meinung nach ist natürlich auch, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, in der Kindheit über Leistung definiert wurden, das ist häufig noch ein Antreiber für sehr erfolgreiche Menschen. Und da würde mich einfach mal so deine Sicht oder deine Erfahrungen interessieren.
Ich habe das Gefühl tatsächlich gar nicht mehr so, zumindest bei den Frauen, die ich jetzt so kennengelernt habe, die auch in der Geschäftsführung sind oder Vorständinnen, die natürlich auch von Herausforderungen berichten, die aber ihren Wert auch kennen und für sich einstehen. Und das sind auch am Ende meine Vorbilder, mit denen ich mich sehr viel austausche und die mir auch sehr viele Tipps geben. Natürlich begegnet man immer wieder dem, du hast es so unterschwellig gerade gesagt, Imposter-Syndrom, bin ich überhaupt genug oder werde ich irgendwann oder wird irgendwann entdeckt, dass ich da eigentlich gar nicht geeignet für bin. Und das ist was, wo, glaube ich, Frauen viel mehr mit zu kämpfen haben als Männer, weil wir uns diesen Weg auch erst bahnen mussten die letzten Jahre. Es ist ja einfach so, dass vor 20 Jahren einfach noch sehr, sehr viel weniger Frauen in Geschäftsführungen und Vorständen waren, als es jetzt sind. Und dass da auch einfach sehr viele Vorbilder gefehlt haben und dann wahrscheinlich auch das Selbstbewusstsein gar nicht so groß sein kann wie bei Männern, die einfach schon seit Jahren sehen, dass andere Männer es vorleben.
Du hast gerade gesagt, du tauschst dich sehr viel mit gleichgesinnten Frauen auch aus. Was war so für dich mit einer der wichtigsten Tipps, dass du auch gesagt hast, ich will was bewegen, ich gehe in die Sichtbarkeit, ich gehe raus?
Ich weiß gar nicht, ob so ein Tipp im Vorhinein war.
Oder vielleicht auch deine Haltung. Ne? Das hat ja viel auch mit Haltung und Bewusstsein zu tun.
Also insgesamt gute Tipps waren für mich, einfach bei sich selbst zu bleiben, zu seinen Werten zu stehen und auch Gegenwind auszuhalten. Und ich finde, das ist nicht oft einfach, aber man bleibt mit sich selbst im Reinen und das ist mir wichtiger, als Mitläuferin zu sein und zu allem Ja und Amen zu sagen, nur damit ich diese Position halten kann. Und da habe ich Glück am Ende bei OMR, dass wir so eine tolle Diskussionskultur haben und dass ich 3 Mitgeschäftsführer habe, mit denen ich sehr gut diskutieren kann. Und da habe ich von vielen anderen Frauen auch schon ganz anderes gehört. Aber das hat mich nochmal bestärkt darin, meinen Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin und noch mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Tatsächlich habe ich relativ früh gestartet und einfach ausprobiert. Das kam gar nicht so aus dieser Verantwortung heraus, sondern das hat sich danach nach und nach ergeben, dass ich gesagt habe, ich will meine Verantwortung nutzen und meine Sichtbarkeit nutzen, um meine Werte und die Themen, für die ich stehe, zu transportieren.
Was würdest du sagen, welche Verantwortung siehst du bei Plattformen wie OMR, wenn es jetzt um gesellschaftliche Themen wie Diversität oder auch Inklusion geht?
Dass man diese Werte auch lebt. Und das sehe ich nicht nur bei Plattformen wie OMR, sondern bei jedem Unternehmen, weil jedes Unternehmen kann etwas dafür tun, dass Inklusion, Diversität und so weiter gelebt wird. Es ist aber natürlich Arbeit und wir sagen auch immer, es ist ein Marathon und kein Sprint, weil jedes Unternehmen fängt irgendwo an und arbeitet sich Step für Step vor. Aber ich finde, da ist es einfach wichtig, dass man Haltung hat, dass man für bestimmte Themen steht und auch für Mitarbeitende einsteht. Und dass man da nach und nach schaut, was kann man verbessern und optimieren, aber auch nicht zu hart mit sich ins Gericht geht, weil das ist natürlich immer einfach, beziehungsweise es ist immer einfach, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, das stimmt noch nicht und das stimmt noch nicht und hier müssten wir nochmal, aber es steckt auch einfach unfassbar viel Arbeit dahinter.
Ja, du hast ja auch gesagt, ne, es ist ein langer Weg und wir sind lange noch nicht am Ende. Was würdest du so sagen, was ist der Hauptbewusstseinswandel auch gerade in Führungsetagen, in Unternehmen, dass man sagt, okay, also wir wollen das, weil häufig heißt es ja auch offiziell oder ne, also wir wollen es, aber es wird dann doch anders gelebt. Und da gibt es ja auch noch eine gewisse Diskrepanz.
Ja, also ich glaube, viele Leute kann man über Zahlen erreichen, dass man sagt, diverse Teams arbeiten einfach effizienter und besser. Du kannst viel besser deine Zielgruppe abbilden, wenn du diverse Teams hast, weil wenn alle gleich sind, dann hast du vielleicht eine Persona in der Zielgruppe abgebildet, aber den Rest noch nicht. Und wir merken es auch gerade beim Festival, viele unterschiedliche Leute haben viele unterschiedliche Bedürfnisse und umso diverser wir im Team sind, umso eher können wir diese Bedürfnisse antizipieren. Und es ist einfach ein Win-Win auf beiden Seiten aus meiner Sicht.
Hast du dir für 50-50, also grundsätzlich auch, ja, sagen wir mal so Zielvorgaben gemacht? Was möchtest du langfristig erreichen? Ich meine, es ist ja natürlich jetzt schon eine super positive Entwicklung, dass ihr mit auf der Hauptbühne seid. Ihr habt was gesagt, ein Newsletter gibt es, ein Podcast gibt es. Wo soll es noch hingehen in deiner Vision?
Meine Vision ist, dass wir uns selbst überflüssig machen und dass es uns irgendwann nicht mehr braucht. Ich fände es schön, wenn es irgendwann ein Thema ist, über das gar nicht mehr so explizit berichtet werden muss oder das gar nicht irgendwie bestimmt gelabelt werden muss und dass es einfach Teil des Programms ist, immer und immer sein wird. Und das ist am Ende meine Vision. Das hört sich vielleicht für viele unambitioniert an, aber ich finde, wenn wir nicht mehr über Diversity sprechen müssen, dann haben wir einiges erreicht und dann ist es einfach gelebt im Leben insgesamt, aber auch in Unternehmen und auf Events wie dem OMR-Festival.
Und wie haben jetzt so die Leute eigentlich reagiert? Also wie sehr haben die das auch wahrgenommen, dass ihr ganz bewusst, ne, zum Beispiel diese 50-50 Bühne oder Initiative ins Leben gerufen habt? Also wie sehr ist das in den Köpfen auch der Menschen dort auf der OMR jetzt gewesen?
Das ist schon sehr tief verankert, tatsächlich schon seit 2022. Da hatte ich natürlich Angst, wenn man so eine neue Bühne macht, wird die überhaupt voll sein? Die hatte so eine Kapazität von 1500 Personen. Und das ist ja schon ein bisschen was. Und die war wirklich von morgens bis abends voll. Und das war für mich so Proof of Concept. Okay, das können wir nächstes Jahr wieder machen. Und dann haben wir es ja 3 Jahre in Folge gemacht. Und als wir dann announced haben, dass 50-50 auf die großen Bühnen kommt, hatte ich zum einen die Sorge natürlich, dass diese großen Bühnen nicht voll werden. Und aber auch, dass dieser Ort, der auch irgendwo ein Safe Space war für die Leute, die sich sowieso auch mit diesen Themen beschäftigen, dass der vermisst wird. Aber generell war das Feedback einfach sehr, sehr positiv, dass wir den nächsten Schritt gegangen sind. Und das, was die meisten Leute zu mir gesagt haben, ist, dass sie das als richtig empfinden, dass es integraler Bestandteil des Festivals ist und gar nicht mehr so eine Bühne, die, um ehrlich zu sein, auch sehr weit weg von den anderen war, weil es sonst einfach keinen Ort gab, eine Bühne zu bauen, aber sich dadurch dann immer so wie ein Randthema angefühlt hat. Und das ist es jetzt einfach nicht mehr.
Was würdest du den Frauen raten, die sichtbarer werden wollen? Also die sagen, okay, ich spüre, dass ich da was zu sagen habe, aber vielleicht noch ja, so den letzten Grund, den letzten kleinen Tritt brauche, um auch wirklich rauszugehen.
Ich sag also, und insgesamt unser Motto bei OMR ist einfach machen. Und ich finde, das passt bei so vielen Themen und auch bei diesem. Einfach mal starten und sich auszuprobieren, weil jede Perspektive zählt aus meiner Sicht und es gibt niemanden, der deine Perspektive auf bestimmte Themen hat und dementsprechend gibt es auch nicht genug Leute, die posten. Es gibt ja auch immer so diese Ausrede, warum sollte ich jetzt noch in die Sichtbarkeit gehen? Es gibt doch schon so viele, aber es gibt auch unfassbar viele Bücher und keiner beschwert sich, wenn ein neues Buch rauskommt. Von daher finde ich, sollte man einfach ausprobieren, so ein bisschen auch gucken, was ist meine Nische, für welche Themen brenne ich, weil dann fällt es einem natürlich auch leichter, in die Sichtbarkeit zu gehen und für ein bestimmtes Thema zu stehen. Dann hat man einfach auch einen Wiedererkennungswert und die Leute denken an einen, wenn sie zum Beispiel an das Thema Diversity denken, dann denken sie hoffentlich irgendwann auch an mich. Und von daher ist mein Appell, einfach mal loslegen und sich auszuprobieren, unterschiedliche Posting-Strategien und Formate auszuprobieren und auch zu schauen, bei welchem habe ich den größten Spaß, weil am Ende bringt es auch nichts, da verkrampft immer zu sitzen und sich einen Post nach dem anderen aus den Fingern zu ziehen. Und von daher, ja, einfach machen.
Also die Haltung finde ich wunderbar, dieses einfach machen, weil gerade wir Frauen uns ja häufig den Kopf vorher erstmal machen und 3 schlaflose Nächte haben, bevor wir dann vielleicht irgendwie zustimmen. Die Männer werden gefragt, okay, willst du den Job machen? Und der hat schon, bevor die Frage zu Ende ist, hat er schon Ja gerufen. Und die Frau überlegt erstmal so eine Woche. Also das finde ich auch ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So dieses, wir haben alle den inneren Kritiker auf der Schulter sitzen, aber den vielleicht wahrnehmen und trotzdem drüber hinaus zu entscheiden. Also sagen, okay, ja, da bist du vielleicht wieder, aber es bringt ja nichts, dass ich abwarte, bis es vielleicht irgendwann perfekt ist, bis es irgendwann passen könnte, weil das wird nie der Fall sein. Also das finde ich auch nochmal tatsächlich so wichtig, es wirklich auszuprobieren. Und das erste, auch jetzt zum Beispiel in Medien, das erste Interview, das wird nie super genial sein, weil wir brauchen die Erfahrung. Ja, wir brauchen erstmal die, auch auf der Bühne, wir brauchen erstmal die Erfahrung. In der Theorie habe ich viel in meinem Kopf, aber wie fühlt es sich an, da zu stehen? Was sind dann konkret die Herausforderungen? Was mache ich, wenn die Stressfaktoren kommen? Ne? All das sind ja genau diese Punkte, die das schön dann nochmal zusammenbringen, so dieses einfach mal machen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, heutzutage ist es ja total leicht, auch eigentlich mit ChatGPT mal so einen kleinen Austausch zu haben, wie könnte ich so ein Thema denn aufbereiten? Und dadurch wird es ja noch niedrigschwelliger, wenn man sich da mal was vorschreiben lässt und guckt, passt das zu meiner Sprache? Ich schreibe es einfach noch mal ein bisschen um. Und dann hat man schon vielleicht schon mal einen ersten Entwurf für ein Thema, das man spannend findet.
Erinnerst du dich noch so an deinen ersten großen Auftritt? Weißt du noch so, wie du da drauf warst in dem Moment?
Du meinst jetzt auf der Bühne?
Ja, richtig, genau.
Boah.
Ist schon lange her, ne?
Es ist auf jeden Fall eine Weile her. Nach Corona war es auf jeden Fall dann auch auf der 50-50 Stage. Und da die Eröffnung und unseren GründerInnen-Pitch zu machen, da war ich auch auf jeden Fall aufgeregt. Und nicht so souverän wie jetzt, aber das hat sich alles auch geändert. Und wie du sagst, ne, man wächst mit seinen Erfahrungen.
Du hast ja gesagt, ihr macht auch einen Podcast. Welche Resonanz erfährst du da? Weil der sich ja auch dem Thema 50-50 widmet. Wie wichtig ist auch ein solches regelmäßiges Medium, um weiter bei diesem Thema zu bleiben?
Tatsächlich sehr wichtig. Wir bekommen ganz viel Feedback, dass die Leute sich da gesehen und gehört fühlen. Und genauso bei unserem Newsletter da tatsächlich noch mehr. Da schreiben uns ganz viele, dass sie alleine auf weiter Flur sind in Unternehmen, da alleine auch Diversity vorantreiben als Diversity ManagerInnen oder auch als Initiativen, wie unsere mal gestartet ist. Und die sagen, wir geben ihnen Mut, weiterzumachen, weil sie wissen, sie sind nicht alleine. Und das gibt uns ganz viel natürlich zurück. Und da merken wir auch, warum wir das Ganze machen, ne? Und das motiviert natürlich enorm. Von daher, glaube ich, ist diese Regelmäßigkeit und der Newsletter erscheint wöchentlich total wichtig, um zu sehen, was passiert gerade aktuell rund um diese Themen. Aber da sind auch andere, die sich damit beschäftigen und ich bin nicht alleine. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, das wir ganz oft brauchen, um weiterzumachen.
Was würdest du sagen, was kann eine einzelne Person in einem Unternehmen jetzt zum Beispiel als Diversity Managerin ausrichten? Weil ich habe tatsächlich gerade auch so ein Déjà-vu, da hat mir eine Kundin erzählt, sie ist auf diesem Posten jetzt und versucht und will, aber ja, ihr fehlt halt die Unterstützung im Unternehmen. Und sie hat halt fast den Eindruck, das war jetzt so ein bisschen so Goodwill, wir brauchen sowas, ja, ist nach außen eine gute Möglichkeit. Aber das Unternehmen selber von innen war noch gar nicht so weit.
Naja, das ist dann immer schwierig, vor allem wenn die Führungspositionen da nicht so mitgehen. Ne? Was ich raten würde, ist, sich Verbündete im Unternehmen zu suchen, die auch erstmal helfen, bestimmte Themen Anschwung zu verleihen und da bestimmte Sachen umzusetzen. Das hat bei uns auf jeden Fall sehr geholfen, dass wir von Anfang an so 8 bis 10 Leute waren, die an unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet haben, die auch gemerkt haben, wir sind nicht alleine im Unternehmen und da ist ganz viel Resonanz im Unternehmen. Wir haben Workshops zum Beispiel zu Unconscious Bias gemacht oder Faceless Recruiting, sodass wir da einfach alle Mitarbeitenden geschult haben. Und das ist dann wieder auf so viel gutes Interesse gestoßen, dass sich dann noch mehr Leute angeschlossen haben. Und da dann auch deine Geschäftsführung, ich war damals noch nicht in der Geschäftsführung, gemerkt hat, okay, das sind Themen, die sind wichtig und die brauchen wir. Und manchmal hilft das dann halt auch, ne, dass es eher von unten herauskommt und da die Wichtigkeit nochmal betont wird.
Wie nimmst
Aber klar,
du,
es kann auch super hart sein, ne? Ja.
Ja, wie nimmst du die jüngere Generation wahr? Also kommt da mit der jungen Generation auch schon genau das richtige Mindset für die Führung, für die Gesellschaft, die genau diese Veränderung braucht?
Ich glaube, das kann man fast gar nicht so pauschalisieren. Es gibt sehr viele junge Leute, die total aufgeklärt sind und total für sich einstehen. Gleichzeitig aber auch genau das Gegenteil, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, das ist fast wie mit jeder Generation. Es gibt die Aufgeklärten und es gibt die sich einfach bisher damit noch nicht beschäftigt haben und die man da dann nochmal mehr in die Hand nehmen muss. Und ja, deswegen habe ich da gar nicht so diese eine eindeutige Antwort. Ja,
ja, also das heißt, die Aufklärung findet genau über solche Momente statt, wie wir sie jetzt machen, wie ihr sie über Newsletter macht, wie ihr sie über den Podcast, über das OMR-Festival macht. Also das sind dann schon genau die richtigen Ansätze, auch deiner Auffassung nach.
Ja, nur das Problem ist natürlich, dass die Leute sich erstmal für den Newsletter anmelden müssen, den Podcast subscriben müssen, damit sie und anhören müssen, damit sie überhaupt aufgeklärt werden.
Und was ich erst mal entdecken, meinst du?
Ja, genau. Und auch alle anderen Formate und auch erstmal merken, okay, ich will mich da weiterbilden, weil am Ende ist es ja Weiterbildung über, was bedeutet Gleichstellung überhaupt, was kann ich als einzelne Person tun? Und da frage ich mich ganz oft, wie durchbricht man so die eigene Bubble, in der man lebt und erreicht die Leute, die es eigentlich erreichen müsste, die aber diesen Schritt noch nicht gegangen sind.
Und hast du Antworten gefunden auf die Frage schon?
Bisher noch keine, die teilenswert wäre. Aber wir versuchen ganz viel mit auch offenen Community-Events und so weiter. Aber da sind natürlich dann auch wieder die Leute, die sich schon dafür interessieren. Und weniger die Leute, die es noch nicht interessiert oder die diesen Weg noch nicht gegangen sind. Von daher echt schwer, ja.
Du hast ja auch von den Veranstaltungen gesprochen, jetzt quasi auch nur für Frauen. Wie wichtig ist es, dass es die gibt? Weil auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, nimmt die Männer direkt mit rein, weil dann können wir Frauen denen zeigen, wie es gut funktioniert.
Aus meiner Sicht sind die sehr wichtig, aber sie sollten nicht ohne auch gemischte Events, nenne ich es mal in Anführungszeichen, existieren. Ich finde, es muss beides geben. Weil Männer waren ganz lange unter Männern und die haben da gelernt zu netzwerken und sich auszutauschen. Die haben auch teilweise einfach auch ganz andere Formate, wo sie sich austauschen, wie zum Beispiel im Stadion oder beim Golfen. Da sind wir Frauen noch nicht so weit, würde ich sagen. Und deswegen sind die Frauen-Events für mich, finde ich, ein guter Hebel, einmal auch das Netzwerken zu lernen, in Anführungszeichen, weil die Hemmschwelle einfach viel niedriger ist, unter Frauen zu netzwerken, als in Räumen, wo auch Männer sind. Und was ich auch bei Frauen-Events merke, es ist einfach eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Hilfsbereitschaft da. Und gerade dieses nach Hilfe fragen, mal hier die Person anhauen und nach XY fragen, ne, das können wir einfach noch nicht so gut. Und das ist in diesen Räumen einfach einfacher. Und das, finde ich, müssen viele Frauen auch noch lernen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, nach Hilfe zu fragen und sein Netzwerk zu nutzen. Und dieses Netzwerk, das wird in Frauen-Events, finde ich, noch mal besser aufgebaut als in gemischten Events.
Jetzt klingt das ja richtig spannend, eben auch die Events, die du beschreibst. Wenn jetzt jemand sagt, also mich spricht das total an, ich habe Lust, vor allem auch, ich habe vielleicht Lust, auf der nächsten OMR-Bühne zu stehen. Wie kann die denn mit euch in Kontakt treten?
Ja, am einfachsten über 5050@omr.com, also 5050@omr.com, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und da beantworten wir eigentlich alles innerhalb von einer Woche. Jetzt ist es tatsächlich noch ein bisschen zu früh für Bühnenanfragen. Da starten wir meistens so im Oktober mit, weil wir natürlich auch die aktuellen Trends und Themen auf der Bühne haben wollen. Und ansonsten gerne einfach unseren Newsletter abonnieren. Das findet ihr auch auf der Seite 5050.omr.com. Und da wird alles geteilt, wenn es neue Events gibt, wo man teilnehmen kann, wenn wir SpeakerInnen suchen, wenn es wieder Tickets fürs Festival gibt und so weiter. Also da bleibt man über alles auf dem Laufenden.
Wunderbar. Isabel, dieser Podcast heißt ja Wirkungsvoll. Was würdest du sagen, was macht deine Wirkung, was macht deine Wirkung, deine Sichtbarkeit aus?
Ich glaube, am Ende, dass ich sehr nahbar bin und sehr viel aus meinem Leben berichte und sehr viel auch von Herausforderungen, die ich habe, in meinem Arbeitsleben und Arbeitsumfeld. Und ich glaube, da können sich einige Frauen mit identifizieren. Und das ist so das, was mir immer gespiegelt wird, was auf gute Resonanz stößt.
Sehr schön. Ja, du giltst als Vorbild und ich glaube, sehr, sehr viele Frauen macht das auch Mut. Ne? Also die sehen, okay, also wir können vorangehen und wir sehen hier Isabelle oder auch andere Frauen, andere Vorbilder mit Vision und wir können da gemeinsam eine ganze Menge bewegen. Isabelle, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier im Podcast warst.
Danke dir.
Ja, ihr Lieben, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne oder was auch immer. Macht Vorschläge, was euch durch den Kopf geht. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei wart und denkt dran, wirkungsvoll bist du dann, wenn du deine Wirkung kennst.